Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Heute geht es um ein Thema, das uns irgendwie alle betrifft. Ob beim Sport, im Alltag oder bei Schmerzen. Es geht um Faszien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital Podcast. Zu Gast habe ich heute zwei wunderbare Männer, die sich zur Aufgabe gemacht haben, genau über dieses Thema mal Tacheles zu sprechen. Ich freue mich sehr. Wieso sie das wollen, das verraten sie uns hoffentlich jetzt. Dr. Matthias Manke und Dr. Patrick Julius. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Clarisse.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, euer neues Buch ist ja erschienen und zwar am 4. Februar dieses Jahres und es heißt Die Faszienlüge, die Wahrheit hinter dem Hype und was bei Schmerzen wirklich hilft. Oder ich könnte es etwas dramatischer präsentieren. Die Faszienlüge. Und ich finde, damit legt ihr ja schon ordentlich den Finger in die Wunde, schon allein mit diesem Titel. Denn Faszienroller und Kurse sind ja wirklich ein Milliardengeschäft. Da fragen sich natürlich schon viele, was bringt das wirklich? Also warum der reißerische Titel? Was ist denn die große Lüge dahinter?
Die Faszienlüge, ja, die Lüge, die dahinter steht, ist natürlich nicht, dass es die Faszien gibt. Die gibt es, das ist wirklich reichlich bewiesen, auch in Medien, in den sämtlichen Literaturen nachzuweisen und nachzulesen. Aber die Faszienlüge ist eben die Kausalität, die da hergestellt wird. Man hat eben irgendwann vor 10, 20 Jahren angefangen, die Faszien als den Buhmann für sämtliche muskuläre, körperliche Probleme darzustellen, die man eben sonst nicht in den Griff kriegen kann. Also wenn ihr seht, man hat Knochenprobleme, Gelenkprobleme, Arthrose, Brüche, da ist es alles relativ einfach nachzuweisen. Aber bei all diesen Befindlichkeitsstörungen, die Menschen haben, von Verspannungen, Rückenschmerzen, die eben nicht spezifisch sind, da hat man auf einmal die Faszien nach vorne gekehrt und hat gesagt, die Faszien sind's. Und gleichzeitig, richtig pfiffig, hat man auch natürlich, und da kommen wir auf das Milliardengeschäft, auch gleich eine Therapie mit hingelegt und sagt, hier, kauft diese Rollen, rollt euch da drüber, macht Faszientraining, macht Faszienakupunktur, macht Faszienernährung. Also ein riesen Rattenschwanz hängt da hinten dran, was alles mit Faszien zusammenhängt. Und das ist eben keine Wahrheit. Das ist wirklich so nicht wahr und so kann es auch nicht gehalten werden. Und dem sind wir in diesem Buch ein bisschen hinterhergegangen.
Für uns war der Anlass, dass wir täglich mit dieser Lüge konfrontiert werden in unseren Praxen. Wir beide sind als Orthopäden tätig. Jeder hat mindestens eine Praxis und die Leute kommen halt immer mehr zu uns und sagen, ich habe die Schmerzen und mein Osteopath, mein Heilpraktiker hat gesagt, das sind die Faszien, schreiben wir mir da eine Massage auf. Und das ist das, gegen das wir jetzt seit Jahren kämpfen, die Leute aufzuklären. Und da wir uns immer und immer wiederholen, haben wir dann irgendwann gedacht, komm, schreiben wir mal ein Buch hin drüber. Ja, Faszienlüge klingt reißerisch, ist natürlich auch polarisierend. Aber es geht darum, einfach mal den Leuten die Augen zu öffnen, wo liegen die Probleme. Und deswegen haben wir gesagt, fangen wir von klein auf an, sagen, was ist die Faszie und gehen dann letztendlich hin zum Großen, wo kommen die Beschwerden eigentlich her?
Das ist ein total gutes Stichwort, weil genauso können wir jetzt auch ein bisschen in dieser Folge vorgehen. Ich glaube, es wäre total spannend, wirklich nochmal zu erklären, was denn genau die Faszie ist. Ich meine, viele haben es bestimmt schon gehört, auch gerade im Zusammenhang mit Therapien oder irgendwelchen Gadgets. Aber vielleicht können wir einmal sagen, wenn ihr das jetzt mir, die keine Ahnung hat davon, erklären wollt, was ist denn eigentlich so eine Faszie?
Faszie ist immer interessant. Es gibt nicht nur eine Faszie. Wir haben im Körper ganz viele verschiedene Faszien. Als Matthias und ich klein waren und Medizin studiert haben, da wurden die Faszien erwähnt. Da hat man die gelernt, die Fascia, Thoracolumbalis und wie sie alle heißen. Diese Faszien, die wurden abgearbeitet. Man hat gelernt, okay, es gibt Muskelfaszien, es gibt Faszien um Gefäße herum, um Nerven herum, Gelenke. Ja, und das war dann erstmal zu dem Zeitpunkt das, was man über das Thema Faszien wusste. Ich arbeite ja nebenbei auch noch chirurgisch. Das heißt, ich habe in den letzten 25, knapp 30 Jahren auch relativ viel operiert und dabei immer wieder gesehen, ja, da sind die Faszien. Und diese Faszien haben eine Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich, dass sie eben Muskulatur zum Beispiel zusammenhalten. Die geben dem Körper Form und Halt. Wenn du dir vorstellst, du hast ein Hühnchenbrust oder sowas, wenn du Karnivorin bist, da ist immer so eine feine Silberhaut drauf, so eine ganz durchsichtige, dünne Haut, sehr zäh. Das ist die Muskelfaszie. Und die umhüllt sämtliche Strukturen im Körper, eben die Muskeln. Die gibt's aber auch im Unterhautgewebe und hält die Haut zusammen. Also die gibt dir Festigkeit, Stabilität, Halt und Form. Und das ist einfach ganz wichtig, sonst würde alles so auseinanderschlabbern. Das hält auch die Organe an den richtigen Positionen. Also die Faszien haben eine wichtige Aufgabe und sind also ubiquitär überall zu finden.
Die Faszien, das ist das Verpackungsmaterial in unserem Körper. Es verpackt die Muskeln, es verpackt die Organe und die Faszien stehen alle miteinander in Verbindung. Die Faszie ist ein sehr dünnes Gewebe. Das, was wir auf dem Fleisch sehen, so ein bisschen als Silberhaut, wenn wir das lösen, dann sehen wir, dass sie wirklich sehr transparent und dünn ist. Und jetzt müssen wir uns an dem Punkt schon vorstellen, dieses super dünne Gewebe, ja, ist das wirklich der Kraftvektor, der dann irgendwo auf dem Körper einhergeht? Ja, und dann muss man natürlich noch in das Kleine, in das Tiefe gehen. Und da sind dann diese ganzen Studien, die dann irgendwann rausgekommen sind, dass eine Faszie natürlich auch Elemente hat, die sich zusammenziehen können, also kontraktile Elemente, dass sie versorgt sind mit Nerven. Ja, das ist Bindegewebe. Bindegewebe ist vielfach in unserem Körper als Stützgewebe. Ja, das heißt auch die Sehnen gehören zum Bindegewebe letztendlich dazu.
Die hat natürlich nicht nur eine rein anatomische Struktur, die Faszie, dass sie uns Halt gibt, wie Matthias auch gerade sagte, sondern auch eine funktionelle Struktur. Das heißt, sie ist muskelübergreifend, gelenkübergreifend. Sie, und was du gerade sagtest, es gibt eben viele kleine Sensoren und alles Mögliche darin. Also das ist schon ein interessantes Organ, kann man fast so bezeichnen. Ein Gewebe, was eben über gewisse Strukturen hinübergeht und somit auch Energie, Kraft, aber auch Nervenempfindungen weiterleiten kann.
Okay, also es ist eigentlich wie so eine, ja, so ein bisschen eigentlich auch wie unsere Haut, nur irgendwie halt drunter, oder? Also wenn ich das mal so ganz plump sage, wie so ein, weiß ich nicht, wie wenn man halt irgendwie so ein Ganzkörperkondom anzieht, um dann irgendwie einen Anzug drüber zu ziehen.
Also schöner könnte ich es nicht sagen als das Ganzkörperkondom. Aber stimmt, ich würde sagen, ich als Ästhet würde sagen, eine Leggings.
Eine Muskel-Leggings halt, ja. Das heißt, wir haben auch verschiedene Muskeln nebeneinander herlaufen. Ja, und dann dienen sie auch so ein bisschen als Abgrenzschicht, als Verschiebeschicht halt. Ja, und das ist ganz klar, Abgrenzschicht und Verschiebeschicht. Wobei man ja dann natürlich das Bild erzeugen kann, okay, wenn die nebeneinander herlaufen, können die verkleben. Warum das nicht so ist, kommen wir später nochmal dazu. Da möchte man natürlich nicht vorweggreifen.
Genau, ihr habt ja auch gesagt, also du hast es gesagt, Matthias, am Anfang so für die Motivation, auch dieses Buch zu schreiben, hat ja damit zu tun, dass ihr eben beide seit Jahren irgendwie in der Praxis immer wieder damit in Kontakt gekommen seid, ne? Aber das Thema Faszien an sich hat eigentlich ja bis zur Arbeit an dem Buch jetzt nicht so die Hauptrolle gespielt, wurde aber immer wieder an euch herangetragen. Was war denn da jetzt so wirklich dieser Ausschlagpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt, 2026, haben wir die Schnauze voll, jetzt muss wirklich irgendwie mal ein Buch rauskommen, das das Ganze mal so ein bisschen besser erklärt und da eben auch vielen Leuten die Augen öffnen, gerade wenn ihr eben auch erklärt, was ist das eigentlich? Warum war das jetzt so der Peak für euch?
Also für mich war es ganz klarer Peak, weil immer mehr Patienten darauf zu sprechen kamen. Ja, das heißt, ich bin nicht unbedingt die erste Anlaufstelle gewesen für Patienten, sondern die wollten von mir die zweite oder dritte Meinung haben, weil es halt nicht besser geworden ist. Und ich stelle dann immer letztendlich fest, dass diese Patienten gar nicht gut untersucht worden sind oder nicht ausreichend untersucht worden sind. Und wenn man dann nicht das Ergebnis richtig findet und der Patient so ein bisschen mit sich und seinem Problem alleine gelassen worden ist, dann sucht man sich natürlich einen anderen Erklärungsversuch. Und wenn man dann letztendlich in den sozialen Medien nachschaut, wenn man seine Probleme bei Google eingibt oder bei ChatGPT oder ähnlicher Maschine und rausfiltern lässt, was man hat, dann ist man schnell bei der Faszie. Und dann ist ganz klar, dann sagen die, oh, da hat der Arzt natürlich nachgeschaut und wollen dann von mir als Zweit- oder Drittmeinung haben, könnte es die Faszien sein. Und diese Zunahme über die letzten Jahre hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich zum Patrick gesagt habe, komm, wenn es bei dir genauso ist, dann lass uns das doch mal analysieren. Wir sind beides Schulmediziner, zum Teil an Universitätskliniken gewesen, wo wir viel Wissenschaft gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, ist das eine Pseudowissenschaft, die sich da aufgebaut hat, mit der wir jetzt immer mehr zu kämpfen haben? Oder haben wir als Ärzte was verpasst, dass wir uns nicht den aktuellen wissenschaftlichen Studien zugewandt haben? Wir hatten diese Motivation zu gucken, liegen wir als Ärzte falsch mit unseren Behauptungen gegenüber den Faszien? Oder ist das, was alles bis dato über die Faszien geschrieben wurde, als Studien veröffentlicht wurde, nicht unbedingt übertragbar auf das große Komplettsystem Mensch, sondern nur auf kleine Versuche irgendwo in der Petrischale, unterm Reagenzglas, unterm Mikroskop. Und das ist das, was uns dann letztendlich gereizt hat, zu sagen, wir starten das Projekt.
Ja, das kann ich noch ein bisschen ergänzen. Du siehst allein an der Erklärung dieses Problems, wie kompliziert das ist. Und wenn man das über die Jahre den Patienten versucht immer zu erklären, ich hatte es eingangs gesagt, so einen Bruch, den kannst du ganz schnell erklären oder eine Luxation, wenn Schulter aus und Gelenk raus ist, das ist alles ganz easy. Aber wenn wir auf funktionelle Beschwerden kommen, funktionelle Beschwerden heißt also, wo nichts strukturell kaputt ist, sondern durch Fehlhaltung, durch jahrelange Fehlbelastung, vielleicht in deinem Job auch, wo du viel sitzt den ganzen Tag und immer, man sagt, die Leute werden immer sesshafter, es wird immer weniger bewegt und die Probleme, die daraus entstehen, sind natürlich ganz vielseitig. Und wenn wir das den Patienten erklären, muss er immer individuell auf den Beruf zurückkommen. Er sagt, ja, aber ich gehe aber viel. Also muss man noch nur eine andere Ursache finden. Und dann erklärt man und versucht zu erklären, wo die Ursache eigentlich liegt. Das ist eben häufig ein Haltungs- und funktionelles. Die Leute lesen ihr User-Manual ihres Körpers nicht mehr richtig, ihre Gebrauchsanweisung. Bei jedem Hund, wenn du einen Hund hast, dann weißt du, ob Regen, Schnee oder was auch immer, ich muss dreimal mit dem raus, weil das dabei steht. Hund muss raus, dreimal, der braucht Bewegung. Aber der Mensch selber, ja, nee, ich habe zu tun, alles andere ist wichtiger. Es wird immer weniger gemacht. So die Probleme, die daraus erwachsen, auch aus Fehlhaltung, Fehlstellung, sind eben eigentlich selbst gemacht. Und wenn man den Leuten das versucht zu erklären und zu vermitteln, dann dauert das, da gehört natürlich auch eine gewisse Selbstkritik zu. Und dann gehen die raus und sagen, selber machen, ja, aber auf einmal gibt es andere Heilpraktiker und Leute, die sagen, du, die Rolle, die Faszie ist es. Und das ist völlig menschlich, zu sagen nachher, ich habe ein Problem und das hat mir einer genannt, das ist das, ich bin gar nicht selber schuld, es ist die Faszie und die ist verklebt oder die ist sonst irgendwas und da brauche ich mich nur drauf rumzurollen und Thema ist gut. Das ist natürlich irgendwann sehr frustrierend, wenn man dann in der Praxis ist, sich wirklich Mühe gegeben hat und die Leute immer wieder damit haben, ich hab's raus, es sind die Faszien und Matthias sagte schon, die Studien geben es nachher her, dass da gar nichts so Fassbares ist und da haben wir uns gesagt, anstatt uns den Mund fusselig zu reden bei jedem Patienten, schreiben wir es ins Buch, jeder kann es lesen.
Das, was du gesagt hast, so dieser Satz, ja, die Faszien sind verklebt, so, das habe ich auch schon so oft gehört. Dann gibt es ja auch noch andere Mythen, in Anführungsstrichen, so Faszien machen uns steif oder nur bei Sportlern ist es wichtig, dass sie sich darum kümmern. Die Faszienrolle als Allheilmittel hatten wir ja auch schon, ne, ob jetzt in elektronischer oder manueller Form, wie auch immer, gibt ja alles. Was ist denn aber vielleicht tatsächlich dran an diesen Mythen? Also können Faszien wirklich verklebt sein? Kann das überhaupt eine Ursache für irgendwas sein? Oder sagt ihr, nee, eigentlich nicht. Es sind immer andere wahre Ursachen. Also die Wurzel liegt irgendwo anders. Genau, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen genauer reingehen.
Der größte Mythos ist natürlich mehr die verklebte Faszie. Mhm. Und um das direkt vorwegzunehmen, nein, gibt es nicht. Ja, Faszien gibt's können nicht verkleben.
Okay.
Nein, gibt es nicht. Kann man so auch nicht beweisen. Ja, man muss immer gucken, es gibt natürlich verschiedene Studien. Da sind wir wieder im Kleinsten halt, dass man da irgendwo einen Anhalt gefunden hat. Und nicht jede Studie hat auch eine hohe Qualität. Das heißt, Studien werden in verschiedenen Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht. Es gibt sehr hochrangige Magazine. Und es gibt so Magazine, die sagen, okay, komm, eine Studie nehmen wir mit rein, wird veröffentlicht und fertig. Und gerade im Bereich der Faszie ist das so, wenn man da die Autoren anguckt, dann ist es immer ein, ja, erhabener Kreis, möchte ich das mal so sagen. Ja, die sich selber mit Studien rezitieren halt und der eine dem anderen und das baut wieder auf der Studie auf. Und wenn man sagt, man geht in die großen Datenbanken hinein, guckt, was haben die anderen jetzt gefunden, dann gibt es nicht viel. Es gibt aber Studien zur Faszienrolle. Mhm. Ja, das heißt, man hat dann getestet, wie sieht's denn aus? Wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Patienten, die vielleicht Probleme haben oder gar keine Probleme haben und die rollen sich jetzt an bestimmten Stellen darüber. Und da hat man rausgefunden, ja, die Rolle bringt ein verbessertes Bewegungsausmaß. Ja, ganz klar. Mhm. Und wenn jemand Schmerzen hatte, dann sind die Beschwerden auch danach reduziert. Aber keine Studie in den hochrangigen Magazinen sagt, okay, das liegt an der Behandlung der Faszie. Sondern man stellt Thesen auf, dass man sagt, okay, wir haben ja eine Beeinflussung der Durchblutung. Ja, die Haut wird durchblutet, der Muskel wird stärker durchblutet. Und das heißt, mehr Durchblutung heißt wieder mehr Wärme. Wärme lockert unser Gewebe natürlich auch. Und wenn wir ein lockeres Gewebe haben, dann haben wir auch eine verbesserte Bewegungsmöglichkeit. Das ist ganz klar bewiesen. Dann gibt es andere Studien, wo man sagt, wir setzen einen zusätzlichen Reiz oder einen anderen Reiz ins Gewebe. Und wir wissen, das ist diese Gate Control, da ist der Patrick eigentlich immer der Fachmann. Das heißt, mit einem anderen Reiz, kann auch ein Schmerzreiz sein, können wir den eigentlichen Schmerzreiz überlagern. Das sind Studien, die alles bewiesen haben. Aber keine dieser Studien, die sagt, oh, durch die Anwendung der Faszienrolle wird genau die Faszie behandelt. Und genau das ist der Effekt von der Faszie. Ja, das heißt, man redet immer von einem gesamten System, was davon profitiert. Und deswegen sage ich immer, und das kann ich an dieser Stelle auch verraten, ich bezeichne das nie als die Faszienrolle, sondern als eine Muskelrolle, weil der Muskel natürlich so viel Prozent einnimmt und die Faszie einen Hauch davon.
Ja, ehrlicherweise, wenn du das so sagst, ich meine, das klingt ja auch irgendwie total logisch, wenn man jetzt nur so mit logischem Menschenverstand rangeht, dass es ja total schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, jetzt die einzelne Faszie zu behandeln, weil die, wie ihr ja erklärt habt, liegt ja über Muskeln und Unterhaut und alles zusammenhängt, ne, und Blutgefäße und Nervensystem und so, das hängt da ja alles dran und am Ende, das ist ja gar nicht möglich. Oder ist es möglich?
Du hast völlig recht. Du kannst das Gewebe nicht selektiv bewegen oder massieren. Also das ist völlig, wenn wir bei unserem kleinen Hühnchen bleiben, was wir da gerade mal angesprochen haben, kannst du ja mal überlegen, wenn du, was du machen willst, was für einen Reiz du geben musst, um nur diese Faszie zu berühren und zu bewegen, dass du automatisch bewegst du den Muskel mit. Und das ist auch normal. Und das ist aber auch dieser kleine Mythos, der da dran ist. Die Leute rollen sich über die Rolle und merken, dass es besser wird. Es ist im ersten Moment genau das, was Matthias eben erwähnte, über Durchblutungssteigerung. Es werden sogenannte Schlackestoffe abgebaut. Entzündungsstoffe werden abtransportiert durch die vermehrte Durchblutung. Und das ist aber eben eigentlich die klassische Massage. Und da gibt es zig Studien zu, die sagen, ja, die funktioniert. Und da muss man immer sagen, erstmal, denn die Leute, die das machen, jetzt beim Sportler vielleicht den mal außen vor. Matthias, du hast ja auch auf Schalke lange Profisportler behandelt. Das sind ja gesunde Leute, die aktuelle Verletzungen haben oder auch mal prophylaktisch da dran gehen. Das ist eine andere Geschichte, weil die eben Hochleistungssportler sind. Aber für uns Normale, die zum Arzt gehen wegen einer Verspannung oder wegen welcher Probleme, ist ja das Problem, dass wir Probleme, dass wir Schmerzen haben, eine Fehlbelastung haben und dann gehen wir mit der Rolle da drüber und dann ist es erstmal gut. Und das ist eben klassische myofasziale, also muskelfasziale Massage, die hilft, aber nach einer Woche oder ein paar Tagen stehst du wieder an demselben Punkt. Und das ist eben, was den Mythos bricht. Der hilft in erster Linie, die Therapie hilft in erster Linie, aber eben nicht langfristig. Und wir als Orthopäden, als Menschen, aber auch das Gesundheitssystem erwartet von den Ärzten, dass wir langfristig die Leute wieder glücklich und zufrieden machen. Und das kannst du natürlich nicht durch eine kurzfristige Therapie.
Okay, also es ist klar, Faszien sind eben nicht der Hauptgrund für Schmerzen, ne, sondern es sind eben Fehlbelastung oder zu wenig Bewegung oder solche Sachen. Was genau würde denn dann wirklich bei Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder Verspannung helfen? So, gibt es da jetzt fundiertere Tipps als eben Faszienrolle? Was würdet ihr denn dann empfehlen?
Ich mache das mal so bei meinen Patienten. Ich frage immer erstmal, warum benutzen Sie die Faszienrolle? Mhm. Ja, und dann sagen mir die Patienten, ja, weil ich Verspannung habe. Mhm. Das sage ich, das ist schön. Und dann ist die große und grundlegende Frage, warum haben Sie Verspannung?
Richtig.
Und das können die Leute gar nicht beantworten. Das heißt also, sie haben Verspannung, deswegen machen sie eine symptomatische Therapie, weil sie die Ursache nicht wissen. Und für mich ist immer ganz wichtig, warum haben wir Verspannung? Und da gehen wir einfach in unseren Alltag hinein, weil wir eine gewisse Bewegungsroutine haben. Ja, die meisten von uns haben einen sitzenden Job, ja, arbeiten vielleicht am Rechner. Das heißt, die Arme gehen nach vorne, die Schultern auch, der Kopf ist immer leicht nach vorne gebeugt. Und unsere Muskulatur im Nacken ist damit permanent überdehnt. Die überdehnte Muskulatur hat aber keine Kraft. Und was macht die Muskulatur, wenn sie ständig überlastet ist? Sie verspannt. Und jetzt kommen die Leute an und sagen, du hast einen verspannten Muskel, wärme ihn, dehne ihn, massiere ihn mit einer Faszienrolle. Aber er ist ja gerade deswegen verspannt, weil er permanent überdehnt ist. Und dieses den Leuten beizubringen, das dauert natürlich schon. Es ist leichter, das ins Buch reinzuschreiben und zu sagen, lies dir das mal durch halt. Und dann muss man den Leuten natürlich sagen. Das heißt, man kommt aus dieser Misere nur langfristig dann heraus, wenn du deinen Muskel nicht nur flexibel hältst, sondern wenn du ihn auch stärkst. Und das ist das A und O. Und jetzt kommt's, warum ist das noch ein Grund gewesen, das einmal so zusammenzuschreiben? Weil wir Ärzte wissen, dass jemand, der einen permanent weichen, untrainierten Muskel hat, keine Aktivität, keine Kraft aufbaut, ja, mit der Zeit schwächer wird. Und wir wissen, dass bei einem chronischen Rückenschmerz, der geht immer einher mit einer schwachen Muskulatur. Und das ist meine große Sorge, die ich mit mir trage, dass wir diese Generation, die sich jetzt seit 10, 15 Jahren immer drüber rollt, das für den Moment wirkt, irgendwann Riesenschmerzen haben, die sie erstmal nicht beeinflussen können, weil der Körper in dem Punkt komplett überfordert ist, weil die Muskulatur überhaupt nicht mehr stabil ist. Und dann ist das große Geschrei da und wir sagen, ja, aber wir haben es doch schon immer gesagt, trainiert eure Muskelaktivität. Und das ist so meine Aufgabe, Patrick, das ist natürlich deine Aufgabe auch, dass wir als Orthopäden nicht nur sagen, ja, macht immer Sport, bewegt euch so, das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen über die richtige Bewegung, über die richtige Haltung, über die richtige Kräftigung der Muskelaktivierung zeigen, dass der Körper im Gleichgewicht stehen muss, damit es nicht die Faszien sind, sondern die Muskeln.
Deswegen haben wir es im Buch ja auch so ein bisschen angeteilt in drei verschiedene Teile, in einmal flexen und einmal Stärke reinbringen und nachher eben die Funktionalität. Das heißt, wenn ich jemanden habe, Matthias sagt es ganz richtig, ich muss ja wirklich anfangen zu suchen, warum hat derjenige überhaupt seine Verspannung? Also wenn wir gesund leben, wenn wir uns normal bewegen, warum sagen alle Leute im Urlaub, da geht's mir gut? Ja, dann habe ich natürlich Freizeit, dann brauche ich mich nicht, wenn ich einen Job habe, wo ich schleppen muss, ist das natürlich eine unphysiologische Belastung für den Körper auf Dauer. Das heißt, ich muss irgendwann mal versuchen, wieder in das normale Null zu bekommen. Der Körper ist ein bisschen langweilig, der möchte immer alles balanciert haben. Unser Blutdruck, der soll nicht bei 200 liegen, aber wenn der systolische Blutdruck bei 80 liegt, dann geht es uns auch nicht gut. Der Zucker soll nicht bei 400 liegen, aber auch nicht bei 50. Also wir wollen immer, der ist recht langweilig, immer schon im Mittelfeld liegen. Und so ist es mit der Bewegung auch. Überlastung tut uns nicht gut und zu wenig Belastung tut uns auch nicht gut. Und wenn ich jetzt eine monotone Belastung habe, was Matthias eben sagte, der Klassiker eben am PC sitzen und keinen Ausgleich mache, keinen Ausgleichssport, und viele sehen sich dagegen an, warum soll ich in meiner Freizeit Sport treiben, nur damit ich nachher wieder arbeiten kann. Aber das ist nun mal der Deal, den man so eingegangen ist. Dann muss man erstmal versuchen, wieder dieses Eingerostete aufzubrechen, aufzubiegen, denn wieder in die Mitte zu bekommen, in die neutrale Position. Und dann kommt ja der Arbeitstag, der danach folgt, zieht dann ja wieder nach vorne. Das heißt, dann muss ich auch muskulär anfangen, auf der Gegenseite, zum Beispiel auf der Rückseite der Nackenmuskulatur, Muskeln aufzubauen, die mich in der Mitte hält. Und das ist eben anstrengend. Es gibt am medizinischen, aber auch beim Bauhaus gab es diesen schönen Spruch, Form follows function. Und wenn meine Funktion eingeschränkt oder falsch ist, kriege ich nachher eine falsche Form. Umgekehrt aber auch, wenn ich eine richtige Funktion mache, kann ich es wieder aufbauen und korrigieren. Und das ist letztendlich das, was wir alle machen müssen. Das, Matthias, mir geht es genauso. Man ist faul, man ist nachgiebig und macht eigentlich diese Dinge. Man muss sich immer wieder disziplinieren und sagen, okay, ich mache mein Training ab, ich mache meine Übung, um dem Alltag ein bisschen Paroli zu bieten.
Wir haben ja auch alternde Körper und wir merken das auch, dass unser Stoffwechsel anders ist als sonst und wir müssen alle ein bisschen mehr machen. Und das Problem in der heutigen Zeit ist, dass wir mittlerweile sehr verwöhnt sind. Das heißt, uns wird viel im Alltag abgenommen. Wir können per App das Essen bestellen, wir müssen ja nicht mehr los. Und was viele Leute auch trifft oder was sie bemerken durch die zunehmende Entwicklung der KI, haben wir viel mehr Zeit für andere Sachen. Und anstatt diese Zeit für mehr Bewegung zu machen, ruhen wir noch mehr in uns. Ja, das heißt also, alle digitale Entwicklung spielt sozusagen gegen unseren Körper, weil wir es nicht mehr schaffen, uns im Köpfchen zu motivieren, das zu machen, wofür die Evolution uns geschaffen hat, nämlich für Bewegung.
Ich würde nur mal gerne nochmal zurück zur Faszienrolle kommen. Vielleicht haben wir jetzt ja nämlich einige Hörerinnen und Hörer, die irgendwie denken, okay, Mist, so jetzt bin ich irgendwie total verunsichert, soll ich den ganzen Rotz jetzt wegwerfen und lieber wieder irgendwie, weiß ich nicht, in die Muckibude gehen oder gibt es noch sinnvolle Anwendungen dafür? Weil ich habe es jetzt ja schon so verstanden, dass es in erster Linie eigentlich sogar gar nicht so gut ist, immer auf die Faszienrolle zurückzugreifen, weil sie dann die Muskeln nicht stärkt, sondern man ja eher so ein bisschen süchtig wird.
Ich selber nutze diese Muskelrolle, wie ich sie ab jetzt nennen werde, halt auch teilweise. Das heißt, bei mir macht der Muskel auch zu. Der ist vielleicht schon mal zu, bevor ich ins Training steige. Das heißt, ich mache ein bisschen Kraft, Fitnesstraining, Zirkeltraining. Und wenn ich Tage habe, wo ich merke, oh, da ist noch ein bisschen was steif, dann rolle ich mich da drüber. Und genauso ist das auch, wenn ich ein exzessives Training gemacht habe und mein Muskel zumacht nach irgendeinem Training, dann rolle ich mich, bewege ich mich auch darüber, weil ich weiß, okay, das schafft mir für diesen Moment ein bisschen Entlastung, der Muskel wird noch ein bisschen stärker durchblutet, fertig. Das ist der Ansatz, den ich dann auch verfolge, dass ich sage, wenn ihr euch schon auf eurer Muskelrolle rollt, dann nutzt das als Startpunkt oder als Abschluss eures körperlichen Trainings. Das heißt, Muskeln ein bisschen weich machen, wärmer machen, Training, Krafttraining starten, Flexibilitätstraining starten. Und zum Abschluss vielleicht auch nochmal. Also wer so eine Muskelrolle besitzt, ja, der hat die Fähigkeit, jetzt direkt mit aktivierendem Training anzufangen. Er soll die Rolle nicht wegwerfen. Er soll das Geld, was er da übermäßig teuer ausgegeben hat, die 30 Euro, die kann er weiter nutzen. Aber er soll erkennen, wenn man auf diese Muskelrolle guckt, heißt das, ich muss mich aktivieren.
Also man kann die Muskelrolle, die wir jetzt, die Faszienrolle, die wir jetzt Muskelrolle nennen, kann man quasi als präventive Aspirin gegen den Muskelkater einsetzen.
Das ist wunderbar ausgedrückt.
Ist doch mal eine Schlagzeile, oder?
Das ist super. Die Faszienrolle kann man durchaus integrieren in das ganze Programm. Die hat ja einen Mehrwert, und zwar, wenn ich weiß, wofür. Wenn ich weiß, ich will Muskulatur mobilisieren, ich will eine Selbstmassage haben, wenn ich eben niemanden habe, der mich krault, der meinen Rücken massiert, wenn ich für alles teuer bezahlen muss, dann kann ich natürlich mit so einer Faszienrolle durchaus mal ein bisschen Verspannung lockern, Durchblutung steigern, mich auch ein bisschen überdehnen. Das geht, aber das ist nur der Start. Ich finde, das ist ein Baustein, den ich benutzen kann, den ich dann aber auch weiter, das ist dann, wenn ich A sage, muss ich B und C sagen. Und B und C ist deutlich schwieriger, deutlich anstrengender, weil es eben Disziplin erfordert. Ich muss selber was tun, ich muss Übungen machen, ich muss die Muskulatur aufbauen. Und das ist eben no pain, no gain, ein alter Spruch, aber der hat sich in den ganzen vielen, vielen Jahren nicht geändert. Wenn ich mich nicht anstrenge, kann ich nichts ändern. Heute sehen wir das, wenn du es mal siehst auf den sozialen Medien, wie viele Anzeigen du bekommst, wo du denkst, wie soll das funktionieren? Die sagen dir, was früher, wo du früher anderthalb Stunden Ausdauersport machen musstest, sagen die, 10 Minuten reichen. Wenn du diese Minuten, 10 Minuten machst, nimmst du ab oder wirst gesund. Das kann nicht funktionieren. Es gibt High-Intensity-Training, das brauche ich nicht so lange zu treiben. Das ist interessant und auch in gewisser Weise auch wichtig, je nachdem, was ich für ein Ziel verfolge. Aber ich muss wirklich letztendlich den guten alten Weg gehen und arbeiten an der Muskulatur, an der Haltung, selbstkritisch und mit Schweiß.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen diese Mythen aufgeklärt über die Faszien oder auch die Faszienrolle als Heilmittel und so weiter. Warum glaubt ihr denn aber, dass sich diese Mythen so hartnäckig halten? Also wie gesagt, ich habe ja auch noch, bin jetzt bis zu unserem Gespräch davon ausgegangen, dass Faszien verkleben können oder sowas, ne? Also das, warum ist das so hartnäckig?
Zum einen sicherlich in den sozialen Netzwerken ganz gehypt, aber es ist auch gefällig. Es ist eine gefällige und auch eine verständliche Erklärung für Beschwerden.
Meinst du, einfache Lösung hält sich halt? Ja,
es ist eine einfache Lösung. Ich sage den Leuten, nein, das ist nicht deine Haltung, das ist deine Faszie. Das heißt, ich habe einen Sündenbock und dann habe ich auch noch eine Therapie gegen den Sündenbock. Also einfacher geht es ja gar nicht. Das macht es natürlich einfach. Die Selbstgefälligkeit, die Faulheit des menschlichen Wesens kann man da wunderbar mit ansprechen. Wenn dir einer sagt, für eine Tip-Top-Sommerfigur nimmst du eine Tablette und alles ist gut, wieso solltest du dich dann auch irgendwo anstrengen und laufen gehen und zu drehen? Das ist natürlich sehr einfach jetzt ausgedrückt, aber in die Richtung geht es natürlich, dass die Leute schon eine gute Antwort finden. Und auf der anderen Seite, Matthias sagte, alternde Männer, beide knapp 50 Jahre alt, sehen wir, dass natürlich Dinge sich verändern. Und ich muss selbstkritisch sein. Ich muss wirklich in den Spiegel gucken mit realistischen Augen und sehen, wie entwickle ich mich gerade. Ich kann eben nicht mehr wie früher 3 Pommes essen, ohne mich zu verändern. Entweder esse ich weniger oder ich muss das irgendwo verbrennen. Und so ist es eben auch, wenn ich mein ganzes Leben so gelebt habe, mehr oder weniger erfolgreich. Und auf einmal kommt so ein Arzt daher und sagt, du hast eine schlechte Haltung, du musst das und das und das ändern. Das ist erstmal Kritik und die muss ich erstmal annehmen und dann auch noch selbstkritisch umsetzen und dann sagen, okay, ich muss was ändern. Es reicht eben nicht einmal in der Woche mit den Jungs irgendwie zu kicken, sondern ich muss noch 2-3 Mal in der Woche Eigentraining machen. Da ist erstmal jeder, hat da erstmal keine große Lust drauf. Und dann, wenn dann jemand mir eine Alternative anbietet, nehme ich die gerne an.
Ja, und man gibt gerne die Verantwortung, die eigene Verantwortung für den Körper ab. Das heißt, man geht in die Praxis, steckt die Versichertenkarte rein und sagt, komm, Arzt, mach die richtige Spritze, gib mir das richtige Medikament, schreib mir die Faszienmassage letztendlich auf. Und da sind wir auch beim perfekten Wording über die letzten Jahre. Das heißt, wenn man dieses Wording immer hinzieht, verklebte Faszien, Faszienmassage, dann ist man so in dem Bereich drin, dass man sagt, okay, da muss mir jemand anderes helfen. Hm. Und damit wird man auch gebunden am System. Ja, und dieses System führt in meiner Ansicht auch dazu, dass man die Leute noch kranker macht. Ein Schmerz kann sich chronifizieren. Das heißt, wenn er nicht richtig angegangen wird, wenn man immer nur Symptome behandelt, und das für den Moment wirkt, gibt es auf lange Sicht natürlich wirklich große Probleme. Und solange ich die Zeitschriften aufschlage oder immer was von Faszientherapie, Faszien-Yoga, Faszien-Pilates lese, wenn ich wieder irgendwo im Hotel runterkomme und ich dann dort in der Abteilung sehe, wir bieten Faszienmassage an, dann klingt das ja viel, viel besser als eine Muskellängendehnungsmassage. Das klingt ja altbacken, das haben Oma und Opa gehört. Aber ich bin die moderne Generation, ich trage eine peppige Faszienrolle für mich rum halt. Ja, also das heißt, da kommen verschiedene Punkte rum. Marketing, das Wording, ja, wir wissen alle, wie wichtig das Wording im Bereich der sozialen Medien ist und auch in den Zeitschriften halt. Ja, das muss immer spektakulär klingen. Und Faszie, das hat immer so dieses mystische Faszie. Das ist was, wo die Leute letztendlich drauf abfahren. Und leider ist es falsch.
Und klar, damit öffnet sich ja natürlich auch nochmal ein Markt für neue Produkte. Man kann Dinge kreieren, die wahrscheinlich auch viel einfacher umsetzbarer ist. Wahrscheinlich kriege ich es auch mit einer Flasche hin oder so, was die Rolle dann hinkriegt.
Das ist mal so, oder ein Tennisball, zwei Tennisbälle, ja, in die Socke drumherum an der Wand reiben. Was für mich eine Katastrophe ist, dass ich dann durch die Buchhandlung gehe und die Kochbücher sehe, wir kochen für unsere Faszien oder ja, gesundes Kochen für die Faszien. Da denke ich mir mal so, Gott, wer will denn da alles vernasst werden halt? Aber da hängt eine Industrie dran halt. Und man muss das auch so sagen, natürlich gibt es Buchverlage und unser ist das auch, der springt natürlich manchmal vielleicht da mit aufs Boot, weil man die holen kann. Aber dieses bisschen Anstand für die Wahrheit und die Würde halt und die Schulmedizin hochzuhalten, da sehe ich mich letztendlich verpflichtet. Menschen möglichst lange gesund zu halten, sie auf dem richtigen Weg zu bringen und ihnen das zu zeigen, was sich wirklich studienmäßig durchgesetzt hat, womit man ja länger, gesünder und flexibler bleibt.
Jetzt hast du es ja aber angesprochen, es gibt ja auch tatsächlich, ne, außerhalb jetzt von der Faszienrolle oder dem Bewegungsbereich, ja dieses ja Ernährung für Faszien und so weiter, ist denn da gar nichts dran oder gibt es tatsächlich einen Einfluss von Ernährung auf die Faszien oder ist es das Gleiche, was auf Muskeln Einfluss hat? Was ist da dran? Ist da gar nichts dran oder doch?
In Verbindung mit dem Buch mussten wir uns ja richtig ordentlich fundiert schlau machen. Und da sind wir eben auch über solche Bücher gestolpert und ich habe es mir auch durchgelesen. Die Faszien, das ist ja kollagenes Bindegewebe. Unser ganzer Körper besteht zu sehr, sehr großen Teilen aus kollagenem Bindegewebe. Und diese Bindegewebe, diese Proteine, kann ich natürlich nicht selektiv ernähren. Ich kann ja nicht sagen, ich esse jetzt diese Frucht und dann werden meine Faszien gut. Es gibt verschiedene Dinge, die Bausteine, die wir haben, Fett, Proteine und Kohlenhydrate. Und die kann ich natürlich in Variationen zusammenbauen. Aber dass ich damit natürlich ein einziges Gewebe alleine ernähre, kriegst du nicht hin. Ne? Das heißt, das ist zwar sehr langweilig, aber du brauchst eine ausgewogene Ernährung von allem, was drin ist. Du musst im Mittelfeld schwimmen, dass von allem genügend da ist und die Faszien sich natürlich dadurch daran auch bedienen können, wie eben normale kollagenes Bindegewebe, wie du es auch in der Haut hast. Du weißt ja vielleicht für Frauen mehr als für Männer das Thema Falten und was es da nicht alles auf dem Markt gibt und nichts davon funktioniert wirklich. Sei es die teure Creme für 80 Euro, wo Hyaluronsäure drin sein soll oder irgendwelche Masken mit Gurken. Das ist alles schön, aber es wird nicht den grundsätzlichen Gang des Lebens verändern. Du musst von allem etwas haben.
Mhm. Ja, das ist super. Ich glaube, da kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Aus der Arbeit an eurem Buch, gibt es denn aber irgendwas, wo ihr auch wirklich was Neues entdeckt habt über die Faszien oder irgendwas, was euch besonders überrascht hat?
Wirklich überrascht hat es mich nicht. Ich fand interessant, weil wir uns eben vorher auch letzte Mal vor 25 Jahren im Studium damit beschäftigt haben, dass einfach die Faszien doch ubiquitär vorhanden sind, überall in irgendeiner Form doch da sind und was die für einen doch großen Einfluss auf die Gesamtheit des Körpers haben, dass eben wirklich über Zentimeter hinweg, über Gelenke hinweg, über Muskeln hinweg da die Faszien mitspielen und das finde ich, war interessant, habe ich so nie so für mich selber klar gemacht. Es ist ein interessantes Gewebe, was auch wirklich dem Körper schon eine wichtige Funktion gibt.
Ja, also wenn ich dran denke, dass wir beiden ja Medizinstudenten waren und wir das Fach der Orthopädie auch am Anfang mal irgendwie 10, 12 mal 90 Minuten hatten, da kam die Faszie eigentlich gar nicht drin vor, außer die großen Faszien, die Plantarfaszie am Fuß, die natürlich dann sich auch entzünden kann. Und dann machst du deine fachärztliche Ausbildung noch an der Universitätsklinik und hörst dann in deiner Ausbildungszeit auch nicht unbedingt was von der Faszie. Das heißt, du hast am Körper operiert, dann musst du, um an den Muskel zu kommen, den Muskel zur Seite zu drängen, da schneidest du natürlich manchmal die Faszie ein. Du weißt, du musst sie wieder auch zusammennähen. Aber das war es halt auch. Einfach um diese Ummantelung der Muskulatur zu haben. Ja, man sagt ja auch, diese Vektorkraft da letztendlich zu bündeln. Und das war es dann aber auch. Und dann bist du an der Uniklinik, verlässt die Uniklinik, gehst irgendwann in die Praxis und auf einmal hörst du noch Faszie, Faszie, Faszie. Und denkst du, wo ist die Entwicklung denn jetzt gewesen, die letzte Zeit an der Uniklinik? Hältst nochmal Rücksprache mit den Universitätskliniken in der Orthopädie und fragst, ihr habt eine Spezialsprechstunde für Füße, für Schulter, für Knie, für Ellenbogen, Rücken. Habt ihr eine Spezialsprechstunde für Faszien? Nee, das ist Quatsch. Ja, sag ich. Da sieht man den Unterschied. Also in der universitären Medizin ist die Faszie, die auch zum Bewegungsapparat gehört, Quatsch. Man schneidet sie ein, man näht sie wieder zusammen und fertig. Und auf der anderen Seite sind wir in der Trivialliteratur, in allen Zeitschriften, haben wir auf einmal so einen Berg von Faszien. Das passt nicht zusammen. Ich wüsste jetzt keinen Patienten, den ich jetzt zwecks Abklärung einer Faszienursache oder Faszientherapie in eine Uniklinik schicken könnte. Ja, und dann sehe ich aber auch die Entwicklung, die wir über die letzten Jahre haben, wenn man den Patienten gut untersucht. Und das ist nochmal ein wichtiges Thema, das wir vielleicht ansprechen sollten, die ärztliche Behandlung, dass die auch ursächlich für die Faszientherapie ist halt. Wenn man den Patienten richtig untersucht und ihm sagt, pass auf, da hast du Defizite und das musst du ausgleichen, dann führt das zu Erfolgen. Ja, aber das scheitert in vielen Fällen daran, und da müssen wir auch selbstkritisch gegenüber uns als Ärzte sein, es scheitert vielfältig daran, dass die ärztliche Versorgung nicht so ist, wie sie es eigentlich sein sollte.
Lass uns doch gerne mal zum Abschluss noch einmal wirklich auch auf die Problematik dann von Patientinnen und Patienten oder auch Hörerinnen und Hörer jetzt hier von dem Podcast eingehen, wenn die jetzt wirklich Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder Verspannungen haben, so, ne, und auch seit langer Zeit irgendwie darunter leiden und vielleicht bis dato das mit Faszienrollen, Muskelrollen, Faszientherapie, was auch immer irgendwie versucht haben zu behandeln. Was würdet ihr denn sagen? Gibt es wirkliche einfache Übungen oder auch Alltagsgewohnheiten, die Hörerinnen und Hörer sofort umsetzen können? Oder zumindest verändern können. Habt ihr da so drei Tipps vielleicht, die wir mit rausgeben können?
Ein Tipp wäre sicherlich die artgerechte Haltung. Das heißt, wenn du sagst, da ist jemand, der jahrelang schon diese Beschwerden hat, ist das natürlich immer erstmal ganz schwierig, aus diesem Zirkel rauszubekommen. Da braucht man wirklich teilweise auch Medikamente, Spritzen und so weiter, um einfach mal die wieder ein bisschen zu nivellieren, auf Null zu stellen, um dann wieder neu aufzubauen. Bei akuten Beschwerden ist es ein bisschen einfacher. Da ist natürlich erstmal wirklich das, was wir eben schon mehrfach angesprochen haben und was auch vielleicht ein bisschen redundant ist, dass wir sagen, immer wieder Bewegung, Bewegung. Aber das ist das Wichtige, dass ich diesen Teufelskreis unterbreche, diesen Teufelskreis von teilweise Stress, von Fehlbelastung. Das kommt ja alles zueinander. Und da muss ich natürlich irgendwann dazwischen gehen und sagen, okay, jetzt muss ich irgendwann mal einen sauberen Cut machen und wieder von vorne anfangen. Und dann fängt es an, die Haltung zu analysieren und mich dann langsam wieder richtig muskulär aufzustellen. Das ist natürlich ein ganz langer Weg. Mit ein, zwei Übungen bekommst du es nicht hin. Du bekommst es natürlich hin mit Gegen. Wir hatten gesagt, wir haben dieses Flexen. Das ist also, wenn ich jemanden habe, der schon in einer Fehlhaltung verharrt, dann muss ich den natürlich versuchen, da rauszubekommen. Und das kann ich durch Dehnungsübungen machen. Für den Nacken relativ einfach. Wir haben in unserem Buch sogar 30 von diesen Übungen, die auch genauso aufgebaut sind. Erst dehnen, erst aufdehnen, erst korrigieren. Und dann den Muskeln aufzubauen.
Weil du sagtest, mit so ein paar Übungen kann man das nicht machen. Doch, mit ein paar Übungen kann man das machen. Und man muss Übungen aber in den Alltag integrieren. Wir sagen nie, dass derjenige sofort irgendwo ins Fitnessstudio gehen soll, zum Sport machen, Krafttraining machen soll, sondern er muss die richtige Bewegung in seinen Alltag integrieren. Wichtig ist natürlich die Haltung an sich. Ja, Bauch rein, Brust raus, Schulter nach hinten, Kopf gerade. Aber auch das richtige Bewegen. Und wir müssen diese vier Parameter trainieren, so wie es gesagt hat, Flexibilität. Wir müssen beweglich sein. Wer von uns macht mal jeden Tag seine Kopfbewegung wirklich ans Limit? Ja, zur Seite drehen, zur Seite neigen, vorne, hinten, machen die wenigsten. Und wir wissen alle, wenn wir das nicht machen, steift das System ein. Also Flexibilitätsübung. Dann müssen wir auch Kraft machen. Und Kraft können wir am besten dann kombinieren, wenn wir auch gleichzeitig Gleichgewichtsübungen machen. Deswegen haben wir hier die einbeinige Waage bei uns im Buch drin. Ja, den Supergrobi, wo wir Gleichgewicht halten müssen, trotzdem unsere Arme, Beine bewegen und die ganze Muskulatur, auch die Core, die Kernmuskulatur trainiert werden muss. Das heißt, mit diesen Bewegungsübungen schafft man sich eine Grundstabilität und einen Grundausgleich. Und darum geht es uns letztendlich, ja, die Übungen zu zeigen, die man auf jeden Fall machen sollte, irgendwie integrieren kann. Dann wird man merken, es geht einem besser. Und wenn man dann noch motiviert ist, dann kann man in die Kür starten und sagen, jetzt gehe ich zum Sport, mache irgendwie noch Übungen im Fitnessstudio. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel.
Mhm. Wichtig dabei aber wirklich auch, es ist sehr, sehr individuell. Man kann natürlich nicht vergleichen, Rückenschmerzpatient A, Rückenschmerzpatient B. Hast du den Übergewichtigen, da sind natürlich gewisse Übungen eben wieder schlechter zu machen. Deswegen muss man sich wirklich da das raussuchen, was einem selbst gut passt, wo man mit klarkommen kann. Und eben dabei bleiben, durchhalten. Das ist wichtig, eben, ja, Konsequenz.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig. Konsequenz ist das Wichtigste. Ich als Arzt möchte ein Erfolgserlebnis haben. Und das kriege ich nur, wenn ich eine Bewusstseinsänderung schaffe, wenn derjenige das macht, was ihm gut tut. Und dann sind beide Parteien zufrieden, nämlich der Patient und ich als Arzt.
Du machst Übungen, du merkst, der Körper reagiert. Das stimuliert dich natürlich, mehr weiter zu trainieren. Und deswegen haben wir auch ganz direkt darauf geachtet, dass wir Übungen machen, die eben zu Hause zu machen sind, die ohne große Hilfsmittel zu machen sind, eigentlich mit deinem eigenen Körpergewicht, sodass du eigentlich auch keine Ausrede hast, ich kann nicht in eine Muckibude, ich habe kein Gewicht da, sondern dass du es eigentlich, sei es im Hotel, im Urlaub, überall machen kannst, sodass du dabei bleibst.
Und du kannst in kürzester Zeit viel erreichen und das ist kein Werbeversprechen. Ja, wir haben in dem Buch die Übung mit dem Kopf gegen die Wand. Alle Leute haben Nackenschmerzen. Die Wand ist unser Gegengewicht, wie beim Bizeps-Training, wo ich eine Hantel in der Hand habe. Und wenn du dich am Tag gegen die Wand stellst, deinen Kopf nach hinten schiebst und damit deine Nackenmuskulatur trainierst, und das machst du
also mit dem Rücken an die Wand.
Mit dem Rücken an die Wand, Kopf wirklich an die Wand lehnen und den Kopf dann 10 Sekunden gegen die Wand drückst, 10 Sekunden entspannt, wieder 10 Sekunden drückst, 10 Sekunden entspannst und das 2 Minuten lang machst, morgens, mittags und abends, dann hast du auf einmal eine Muskelaktivität, die du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gar nicht hattest. Und das geht relativ schnell, dass du dich dann einfach stabiler und wohler fühlst. Das ist meine absolute Top-Übung, die ich jedem mit Nackenschmerzen empfehle.
Ja, ich finde, es ist ein absolut schönes Schlusswort auch. Und ich habe für mich auf jeden Fall auch mitgenommen, dass auch an alle Faszien-Lover, ihr müsst eure Rollen jetzt nicht wegschmeißen, sondern sie vielleicht einfach besser einsetzen. Aber ich kann das Buch nur ans Herz legen und glaube, an sich ist es einfach super spannend, auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren und wie alles zusammenhängt und eben diesen ganzheitlichen Blick zu bekommen. Vielen Dank, ihr zwei. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hoffe, euch auch.
Clarissa, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
Es war sehr angenehm, liebe Clarissa. Danke.
Danke euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in 2 Wochen wieder, denn da beschäftigen wir uns mit Stoffwechseltypen. Welche genau es überhaupt gibt und was das bedeutet und inwiefern auch diese Stoffwechseltypen den Erfolg von Diäten beeinflussen, das und noch ganz viel mehr bespreche ich mit dem Top-Forscher, Oberarzt, Endokrinologe und Bestseller-Autor von Das Kuchenparadox, Dr. Tim Holstein. Also seid unbedingt dabei, es lohnt sich. Es gibt ganz brandneue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, generell könnt ihr gerne den Vital-Podcast abonnieren mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören uns auch folgen bei Instagram, bei Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Also, ich hoffe, ihr seid dabei in 2 Wochen. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.